Hallo und herzlich willkommen hier beim Ballerflüsterer Podcast. Ja, ich habe mich lange nicht mehr gemeldet, ist wieder viel passiert und ich möchte mit euch in diesem Podcast die Oktober-Tour so ein bisschen Revue passieren lassen. Da ist einiges passiert, also das Tour-Tagebuch, aber in komprimierter Form, nicht wöchentlich. Ja, und erstmal das erste Update, warum diesmal etwas längere Pause war. Das hat einen relativ einfachen Grund. Und zwar habe ich meinen Hund verloren. Also ich musste ihn einschläfern lassen. Und jeder von euch, der Tiere hat, der weiß, dass einen das wirklich ja down macht. Das hat wieder stark gesessen. Jeder, der ein Tier hat, weiß, dass dieser Tag kommt, wo man auch eine Entscheidung treffen muss. Und die war bei mir kurz vor dieser Tour Anfang Oktober. Ja, und wie gesagt, deswegen, da hatte ich alles andere, nur keine Nerven für irgendwelchen Social Media Content. Und deswegen war es jetzt etwas ruhiger. Das muss man dann immer erstmal sacken lassen und so weiter. Und ich muss auch sagen, dass mir dann diese Tour auch gut getan hat, wirklich da, ja, wieder einen neuen Fokus zu setzen und nicht in so eine, ja, so ein bisschen wie Selbstmitleid da zu verfallen. Das muss man dann einmal alles sacken lassen. Ja, sich neu sortieren, motivieren und dann kann es auch ein Stück weit weitergehen. Ich denke, er hat ein ganz gutes Leben noch bei mir gehabt. Ich weiß leider nicht, wie alt er geworden ist. Ich hatte ihn damals aus dem Tierschutz, der kam aus Rumänien, der war jetzt 5. Jahr bei mir, war aber schon das letzte Jahr kaum noch mit auf Tour, weil es ihm wirklich da schon ja, schlecht ging, hat viel Wasser in der Lunge gehabt und so weiter und hat da schon ja, mehr oder weniger gekämpft, auch Futter nur noch über die Hand aufgenommen und so weiter. Keine großen Touren mehr, was wir sonst gerne gemacht haben. Und von daher, ja, das war jetzt wieder so ein einschneidendes Erlebnis. Aber wie gesagt, es gehört leider dazu, auch wenn man selber nicht wahrhaben will. Und deswegen war es ein bisschen ruhig, auch was das Format, den Podcast angeht. Aber nichtsdestotrotz soll es natürlich weitergehen. Und ich habe auch hierzu wieder viele persönliche Nachrichten bekommen, auch auf das andere große Thema mit dem Beef und so, fand ich ganz cool, dass mir das so viele Leute geschrieben haben und dass das wirklich eine kleine, aber schon gute Community ist, die sich auch da austauscht. Und ich möchte mit euch in die Oktobertour wirklich das mal Revue passieren lassen, weil da viele interessante Dinge passiert sind. Und das Erste, statt mal gleich mal an den ersten Tag, das Wasser war etwas erhöht, der kam ca. 1,50 Meter, aber war auf Normalwasserstand. Also er war ca. 2 Meter unter Null. Und Ende September kam so eine Welle, die ging, glaube ich, auf 3 Meter oder so, wo er so 1 Meter dann über den Normalwasserstand war. Also kein Hochwasser, es kam etwas Wasser. Fluss war relativ trübe. Und er hatte 18,5 Grad, um genau zu sein, wo ich gestartet bin. Und dann bin ich umhergefahren, wusste Tendenz fallendes Wasser, kannte meine Jungs, alle Stammgäste mittlerweile von mir. Und da habe ich gesagt, okay, wir fangen an einem Naturufer an, wo ich mich gut auskenne und wo ich so ein bisschen die Vermutung hatte, dass die Fische sich in so einem Naturufer legen, gemäßigte Strömung, Hauptströmung zieht auf der anderen Flussseite, Holz im Wasser zwischen 3, maximal so 5 Meter Wassertiefe und aus den vergangenen Jahren heraus, ja, eigentlich immer eine Bank, um einen Fisch zu fangen und auch wirklich mal um einen großen da abzuholen. Das haben wir dann gemacht. Fluss war sehr trüb, hat viel Dreck noch transportiert. Das hat mich ehrlich gesagt gewundert. Und ich habe dann die Montagen ausgelegt. War noch, ja, war cooles Wetter zu der Zeit. Wir haben die Routen so gesetzt, dass wir viermal auf die U-Pose gesetzt haben und zweimal Topwater gegen die Strömung an überhängenden Bäumen. Also ganz klassisch, kennen die meisten von euch. Und die erste Nacht lässt sich ganz schnell zusammenfassen, null. Und ich bin frühs bei Zeiten munter geworden und habe das Wasser beobachtet. Und da war seit langem mal wieder, dass ich extrem viel Fischaktivität an der Oberfläche gesehen habe. Ich war frühs bei Zeiten wirklich im Hellwerden schon draußen, habe mir einen Kaffee gemacht, die Jungs haben noch alle gepennt. Und es war eine coole Stimmung. Und ich bin mir sogar relativ sicher, dass man da zu der Phase einen Fisch auf die Spinnrute hätten fangen können, weil da war schon viel zu sehen. Und was extrem auffällig war, dass ich genau auf der anderen Flussseite, ich habe dazu immer Nuttenplatz gesagt, im Bereich gesehen hat, da konnte ich schön hingucken, der stark beangelt war übers ganze Jahr hin. Und ich meide so einen Bereich dann immer schon. Also der ist nicht ganz so stark frequentiert in der Annahme wie so ein Naturufer. Ganz einfach schon dahingehend, dass man da nicht so schön sitzen kann. In dem Naturufer und auf der anderen Flussseite so eine kleine Sandspitze, die quasi einen Altarm abgetrennt hat vom Hauptfluss. Sand, ein bisschen Pappeln draufgewachsen und so weiter. Und unmittelbar vor diesen, ja, Sandspitz, der unter Wasser verlaufen ist, konnte ich wirklich extrem viel Fischaktivität sehen. Hauptsächlich große Eschenschwärme, die in Panik auseinandergedrückt wurden. Und es war echt mal wieder ein Schauspiel, was so um, ja, so kurz vor 6 Uhr morgens begann. Wirklich in der blauen Stunde und bis circa 9 Uhr eigentlich ging. Und dann war es wieder tot. Der Fluss war zu der Zeit schon etwas aufgeklarter, war nicht mehr ganz so mit Sedimenten dreckig wie am Vorabend. Und er ist etwas gefallen. Es war überschaubar, es waren so circa 30 cm, die wir in der Nacht verloren hatten. Und dahingehend, weil ich halt wirklich diese Fischaktivität hauptsächlich auf der anderen Uferseite so gesehen habe, habe ich dann mit den Jungs gleich einen Plan gemacht. Und der Plan waren eigentlich zwei Optionen. Die erste Option ist, wir gehen alle dahin und setzen 6 Ruten. Kann man sich natürlich nie sicher sein, dass das am Folgetag noch so weitergeht an so einem Platz. Das kann rum sein, immer wieder ganz wichtig. Und dass die Fische dann quasi eine Nacht später wieder in das Naturufer gehen, um dort dann abzuliegen, weil sie gefressen haben. Und das war auch meine Argumentation, warum ich mir nicht sicher war, dass wir das alle zusammen machen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir trennen das. Es ist durchaus möglich, dass die Fische jetzt gefressen haben in dieser Nacht und dann ja wieder in ihre Ruheplätze gehen. Und da habe ich schon vermutet, dass das das Naturufer sein würde. Okay, gesagt, getan. Und dann haben wir das Ganze getrennt, weil ich halt dazu die Möglichkeiten habe. Und das ist wieder so ein ganz wichtiger Hinweis. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber das fällt mir halt immer wieder auf. Es bringt nichts, kilometerweit zu moven. Gar nichts. Komme ich nachher nochmal drauf zurück. Und das allererste ist, der Fluss sagt uns sehr oft, was wir zu tun und zu lassen haben. Und das war halt wieder so ein Paradebeispiel. Wenn ich um 9 Uhr aufgestanden wäre, hätte ich das gar nicht in der Form gesehen. Da war der Großteil eigentlich schon erledigt. Und das ist mir da halt auch wieder aufgefallen. Die Jungs natürlich im Urlaubmodus und so weiter, von der Anreise noch etwas müde, haben relativ lang gepennt und wir haben dann den Plan gemacht. Ich bin dann am frühen Mittag umgezogen, habe dann quasi nur noch 4-4 gefischt, habe die 2 Topwater weggenommen, habe die mit rübergenommen und habe quasi auf den neuen Spot 2 U-Posen gesetzt, an die ablaufende Kante so eine unscheinbare Sandspitze, eine Rute Topwater umgelenkt mit einem Schwimmer in so einen kleinen Dreher rein und eine direkt angebunden, auch Topwater, weil ich ja die Fische oberflächennah gesehen bzw. gehört hatte. Und bei den Jungs auf dem anderen Ufer habe ich alles dann auf U-Pose gesetzt, weil da mein Hintergedanke war, wie schon kurz angesprochen, dass die Fische, wenn sie gefressen haben, dorthin zurückkehren, sich zwischen das Holz legen und dort Ruhe haben wollten. Und da wir keine Aktivität an der Oberfläche gesehen haben bei mir auf den Spot, habe ich gesagt, okay, wir nehmen die Topwater an dem Platz komplett weg. Ja, und das war relativ schnell erledigt, das Umziehen, weil wir nicht viel hatten. 4 Ruten waren überall schnell gesetzt und so waren wir am frühen Nachmittag eigentlich schon fertig mit dem Auslegen der Montagen, konnten zu der Zeit schon auf Forellen zurückgreifen, weil, wie gesagt, Wassertemperatur um die 18,5 Grad war, ja, für die Zeit eigentlich relativ kühl, weil wenn ihr zum Beispiel das Tourtagebuch aus dem vergangenen Jahr mal gehört habt, da habe ich bis in die letzte Oktoberwoche rein noch gebadet bei 20 Grad, 21 Grad Wassertemperatur und das am Po-Oberlauf. Also wir waren dieses Jahr, ja, das war alles anders, das Frühjahr mit den vielen Niederschlägen bis in Juni rein, Hochwasser und so weiter. Und jetzt war es schon relativ kühl. Und ja, das war halt der Vorteil, dass wir schon Forellen kaufen konnten, weil die Camps halt schon Forellen, ja, bestellt hatten. Das war, nimmt einen immer so einen gewissen Druck auch weg, die richtigen Köder zu organisieren. Und so haben wir dann natürlich alle Routen mit Forellen ausgelegt. Und hier gleich das allererste, was ich so wahnsinnig fand, ich fahre auf diese Spitze, auf diese Sandspitze, was ich euch schon erzählt hatte, was für mich ein Nuttenplatz ist. Da sitzen sehr oft Leute, auch von anderen Camps, weil das dann auch in deren Einflugschneise ist. Und ich lege da an und das allererste, was mir wieder aufgefallen ist, war Müll und Hinterlassenschaften, also Klopapieren. Und also das war wieder so ein Thema, das habe ich dann auch in Instagram gemacht. Ganz interessant, sowas geht nie viral. Nie. Es interessiert auf Deutsch gesagt keinen. Das finde ich immer wieder interessant. Erstens mal war es natürlich keiner, das ist auch klar, ist ja logisch. Und zum Zweiten interessiert es auch keinen. Also wenn ich einen 100-Kilo-Fisch poste, der wird dreimal mehr angeklickt oder irgendeinen anderen, auf Deutsch gesagt, Scheiß. Aber das, was wirklich auch wichtig ist, interessiert keinen. Und auf jeden Fall war ich da schon wieder leicht angesägt, dass es sowas noch gibt, denn natürlich, A, ich weiß nie, ob das überhaupt von Anglern ist, denn da sind viele Jäger zu der Zeit unterwegs gewesen, auch bei uns. Man kennt seine Pappenheimer und ich wusste auch, dass diese Spitze immer mit Schildern besetzt ist, weil da hatte ich schon oft Stress. Ich wollte da mal in der Wintertour einen Fisch fotografieren, den ich vertikal gefangen habe und wollte da hinfahren und da kamen die gleich und haben sich riesig aufgeregt und zu der Zeit standen aber keine Schilder dort, das war damals Ende Dezember. Und nun war es so, wir haben dort gesessen und es kam auch gleich der Jäger. Und dann habe ich halt wieder so gedacht, wenn der da jetzt rausgeht und sieht das, der denkt ja, es kommt von mir. So, das ist schon mal das allererste. Und es war zum Glück entspannt, es war ja Sonntag auf Montag quasi und er hat gesagt, er stellt seine Enten jetzt dahin, bla bla bla, hin und her und hat uns quasi die Möglichkeit gegeben, bis Mittwoch dort zu fischen maximal, also Dienstag, um genau zu sein, weil er am Mittwoch früh raus will. Und das war dann geklärt, das war dann auch entspannt, weil man, wie gesagt, sich mittlerweile so ein bisschen kennt zumindest. Und auch so ein ganz wichtiges Thema, wenn ihr Schilder seht, wenn ihr Plasterenten seht, geht davon weg. Also je nachdem, wo ihr auch unterwegs seid, die haben so einen Hals auf die Anglerschaft, das ist wirklich nicht mehr lustig. Und es ist zum Beispiel aktuell ein Thema, ich weiß nicht, ob es in der Form überhaupt in Deutschland mal groß kommuniziert wird, aber es gab jetzt erst ganz aktuell Anfang November einen großen Zeitungsartikel über ja, die Stauseen vom Mincio. Ich kenne auch viele von euch, Lago Superiore und so weiter und so fort. Und da stand drin, dass das Angeln dort ab kommenden Jahr verboten ist. Die kriegen da keine irgendwie Möglichkeit hin, das alles unter Kontrolle zu halten. Einmal die Schwarzfischerei ist ein Riesenthema gewesen über viele Jahre, also meistens Osteuropäer, Ungarn, Rumänen, was auch immer, die da mehrfach mit großen Netzen erwischt wurden. Also wir reden hier von Netzen mit mehreren Kilometern Länge. Und das ist alles Naturschutzgebiet, viele Bereiche dürfen nur mit maximal 6 PS befahren werden. Und so weiter und so fort, kaum Uferplätze, da muss man alles vom Boot aus machen, Abspann verboten und so weiter. Und da wollen sie jetzt einen Riegel davor schieben und da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir das überhaupt im deutschsprachigen Raum hören. Diese Berichterstattung, wie gesagt, das war ein öffentliches Medium in Italien, weil ich bin gespannt, ob das publiziert wird im deutschsprachigen Raum, weil das ja dort viele Camps hat. Also ich weiß es aus dem Kopf, müssten glaube ich 3 oder 4 Stück sein, die unmittelbar davon betroffen sind. Und ich bin gespannt, ob das dann so durchkommt. Wir wissen es nicht. Fakt ist auf jeden Fall, es wäre keine gute Entwicklung. So oder so nicht. Denn ich sehe da halt immer wieder das Problem, wenn sie damit da schon anfangen, wo hört das dann auf? Zum Beispiel am Po. Und da gibt es viele Reibungspunkte, wie das, was ich gerade erzählt hatte mit den Jägern. Durchs Abspannen, durch das Besetzen von Plätzen, dass die nicht schießen können und so weiter und so fort. Und da habe ich wirklich ein bisschen Bauchschmerzen, dass uns das wirklich nach und nach alle mal so reinreitet, weil klar, wenn halt einer da unterwegs ist, wird selten was passieren, aber wenn es dann schon 100 sind, sind wahrscheinlich 5 Idioten dabei, die eben diese Hinterlassenschaften dort haben, die ihr Müll dort lassen, die abspannen, wo andere Leute reinfahren und. So, und dann wird das projiziert auf alle. Und das ist das Hauptproblem, auch mit irgendwelchen Parolen, was uns immer wieder allen auf die Füße fällt. Und das ist so ein Punkt, wo ich halt das meine mit diesen, das geht nicht viral. weil es keinen interessiert. Es interessiert uns dann, wenn es halt konstant verboten wird. Da steht ja dann nicht drinne, ah, nee, ihr dürft das noch, weil ja, ihr habt euch ja nie was zu Schulden kommen lassen. Nein, das sind dann die Angler und fertig. Ja, und wie gesagt, diese ja, Berichterstattung jetzt Anfang November in der großen italienischen Zeitung, habe ich alles da. Bin ich wirklich gespannt, wie einmal die Campbetreiber damit umgehen und wohin da die Reise auch geht, wenn ich komplett dann an Italien denke. Und deswegen auch hier, auch wenn das wirklich vielleicht sinnlos ist, achte da drauf. Räum den Müll fort, keine Hinterlassenschaften, alles vergraben. Immer am besten die Gebiete so verlassen, wie als ob ihr nie da gewesen wärt. Das ist immer mein bester Anhaltspunkt. Ja, und dann kann man das schnell zusammenfassen, denn bereits in der blauen Stunde, wo die Sonne verschwunden war, ging es eigentlich los und wir konnten den ersten coolen Fisch fangen und konnten eigentlich so in der ersten Nacht da gleich 5 Fisch verbuchen, was Wahnsinn war. Alles coole Fisch, also da kam ja so bis 1,90 Meter. Ein Fisch kam im Naturufer, aber das war's dann. Die meisten Fische kamen alle auf die Unterwasserpose. Da kam nicht ein Fisch auf Topwater, was mich ehrlich gesagt gewundert hat. Aber es war auch im Gegensatz zum Vortag, wo ich die Aktivität an der Oberfläche gesehen habe, alles wie tot. Nichtsdestotrotz gingen unsere U-Posen regelmäßig krumm und das in flachen Bereichen. Die Sandspitze ging unter Wasser maximal auf 3,20 Meter, 3,50 Meter runter Wassertiefe. Aber dadurch, dass das Wasser halt weiterhin gefallen ist, war es halt jeden Tag ein bisschen flacher. So, und da wusste ich dann halt in dem Tag sofort, wie ich für die kommende Woche angeln muss. Weil das war wieder so ein Richtungsweiser. Wir hatten insgesamt 8 Routen im Rennen und es gingen nur 2 Routen eigentlich konstant. Und das waren die an diesen unscheinbaren Sandspitz. Ja, zwischen 2 bis maximal 3,50 Meter Wassertiefe in diesem Bereich. Denn mein Plan war eigentlich ein anderer und das fand ich auch wieder sehr interessant. Denn in dieser Phase, wo ich mich dann auf diesen Platz gesetzt habe, kam ein Boot vorbei, was einen Bereich dann zugemacht hat, den ich schon so im Kopf hatte. Eine Steinpackung, die ein paar hundert Meter weg war. Die haben sich dann quasi dorthin gehangen, wo ich meine Routen hätte präsentieren wollen. Aber so wusste ich auf einmal schon, okay, da hängen jetzt welche und hatte gleich wieder natürlich einmal die Befürchtung, wenn die Fische da drin liegen, dass diese abpassen. Aber auf der anderen Seite halt auch die Möglichkeit, schnell mich mit den Leuten auszutauschen und eine Nacht mir im Prinzip zu sparen. Und so habe ich das dann auch gemacht. Ich bin da hingefahren, habe die gefragt, wie die angeln und so weiter. Die waren erstmal total erschrocken, dass ich da hingefahren bin, weil das Boot mit einem komplett anderen Brand zugekleistert war. Ich kannte das Boot sehr gut aus der Vergangenheit und das haben die entweder nicht gewusst oder gedacht, dass ich dann da hinfahre, wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz, als Angler sollte man sich da ja ein Stück weit respektieren. Das ist schon mal das allererste, was mir sehr häufig verloren gegangen ist, dass das verloren geht bei sehr vielen. Und dann fährt man dahin, tauscht sich kurz aus, hi, wo wollt ihr ablegen und so weiter. Nicht, dass ich euch da abschneide, wie auch immer. Und so sind wir kurz ins Gespräch gekommen und dann habe ich die gefragt, ob die Köder haben. Die hatten keine Köder. Dann sehe ich das für mich, ist das selbstverständlich, dass ich den Köder noch gebe und bin dann da wieder abgehauen und habe gesagt, okay, ich komme am nächsten Tag quasi vorbei. Dann tauschen wir uns aus und somit wusste ich, dass die Steinpackung nicht ging. Wir haben das Ganze dann 2 Tage beangelt, konnten da richtig geil fangen und im Naturufer kam in derselben Zeit ein Fisch. So, und dahingehend, dass ich dann wusste, die Steinpackung ging nicht. Einzigste, was wirklich ging mit 2 Ruten, war diese Sandspitze. Alles andere war tot und ein cooler Fisch kam im Naturufer. In 3 Nächten habe ich dann quasi gesagt, weil ich ja wusste dann am Dienstag, ich muss definitiv runter von dem Platz wegen den Jäger. Wenn ich dann mein Wort gebe, dann steht das natürlich auch. Habe ich mir dann einen Platz gesucht, der ähnlich war. Und dann habe ich wieder alles zusammengezogen, weil ich eben wusste, wo die Fische laufen. Und ich hatte dann einen Bereich im Kopf, der unter Wasser ähnliche Strukturen hatte, eine Sandspitze, die verlaufen ist in so einen alten Graben und am unmittelbaren Ufer, was sehr tief, aber schnell strömt, also maximal 6 Meter Wassertiefe, direkt unmittelbar am Ufer und mit ganz viel Totholz drin. Und ich wusste auch, dass dieser Platz stark frequentiert ist, weil das sieht jeder. Aber draußen diesen unscheinbaren Sandspitz kaum einer oder wenige, möchte ich mal sagen, weil das relativ monoton ist. Aber ich wusste halt durch diese Nächte voraus und durch das Austauschen mit den anderen Anglern, was gefangen wurde. Und dann konnte ich oder habe ich mich darauf festgelegt, dass wir drei Routen in das Naturufer präsentieren. Ja, weil klar, es sieht immer gut aus und auch dort war der Hintergedanke, wenn die Fische sich hinlegen, ablegen, dass wir dort eine Ruhezone beangeln können und diese Sandspitze mitten im Fluss quasi mitnehmen können, um die Fische abzupassen, die aktiv ziehen, um auf Nahrungssuche sind, um Eschen zu jagen. Eschen haben wir auch gleich gesehen. Und da ich diese Bereiche nicht klassisch anangeln kann, habe ich da erstmal Bojen gesetzt, um umzulenken. Und das ging dann auch relativ schnell. Auch hierzu, wer da immer mehr Bewegbilder haben möchte, das kommt schon in den kommenden Wochen bei Zackfishing Wales. Das habe ich alles Revue passieren lassen und habe euch alles wirklich, was wichtig ist, wo ich dann die Routen hinsetze, wieso, weshalb, warum, auf Video gebannt. Und das kommt schon in den kommenden Wochen, ja, so Mitte November, bei uns auf den YouTube-Kanal oder in der Zackfishing-App. Okay, dann haben wir die Routen gesetzt und dann haben wir uns wieder alle zusammen, ja, einen Platz da bezogen, haben cool gesessen, denn ich habe schon wieder gesehen durch die Angelwetter-App, dass quasi am Donnerstag Starkregen gemeldet war. Wirklich 40 Liter. Und ja, da wusste ich dann schon wieder, das Wasser wird sich auf jeden Fall ändern. Das ist zu viel Wasser, obwohl wir noch in der Phase waren, wo es cooles Wetter war, der Fluss relativ klar mittlerweile schon wieder war und nach wie vor am Fallen, also von der Wasserstandshöhe her. Und deswegen haben wir gesagt, wir geben dem Platz auf jeden Fall mal zwei Nächte. Es war ja dann mittlerweile Dienstag und dann schauen wir einfach die Schlechtwetterperiode, wie lange die hält und was dann daraus resultiert. Ja, und der Abend war noch nicht richtig, es war noch nicht richtig dunkel, da kam schon die erste Aktion und so ging es eigentlich gleich, ja, cool los, obwohl wir den Fisch verloren haben in einem Hindernis. Ich habe aber die Montage wieder gekriegt, mittlerer Fisch schon vom Drill her, wusste ich dann schon, dass wir richtig sitzen und dass ich auch die Routen da richtig präsentiert habe, weil der kam gleich auf eine umgelenkte Route mitten im Sandabriss oder auf diese alte Rinne rein. Und es hat wirklich nicht lang gedauert, bis das da relativ zügig weiterging. Und mitten in der Nacht, das war dann kurz vor 4:30 morgens, kam der Volleinschlag wieder auf die Route, wo am Abend schon der erste Fisch kam, umgelenkt. Und die Jungs wirklich einen brutalen Schlaf, das hat keiner mehr gehört. Und das war, ich wusste es im Biss schon, dass es ein sehr großer Fisch sein musste. Ich hatte einen normalen Stein, um die Montage zu präsentieren, einen Absenkstein und dann nochmal eine Reißleine von der Boje zurück zu meinem eigentlichen Spot, damit ich die Schnur rausspannen konnte. Ja, und da habe ich schon gewusst, das ist er. Mehr habe ich gar nicht geschrien, das war mir schon relativ sicher. Und es war wirklich ein heftiger Drill. Wir haben den Fisch gekriegt, definitiv ein Fisch, ü 100 Kilo. Anfang 240, mega geil, war auch mega von der Proportion her, keine Verletzung, also ein ganz, ja, cooler Fisch, der aussah wie jungfräulich. Und dahingehend war im Prinzip am vierten Abend der Tour alles in trockenen Tüchern, hatte jeder coole Fisch gefangen, mehrere Aktionen, jeder sein Fisch und von daher haben wir gesagt, so oder so, wir bleiben sitzen, denn leider hielt der Wetterbericht auch, ja, recht. Und auch hier hingehend immer nochmal auf sowas achte ich. Also ich habe dann gewusst, ab Donnerstag kommt Sturm und Regen und habe mich dann auch schon wieder so gesetzt, dass ich mit Hilfe des Windradars, da kann ich relativ lang vorherschauen, wie der dann dreht bzw. zieht. Und so habe ich dann gesessen, dass ich im Rücken hatte, in so einem Pappelwald, dass ich etwas geschützt war und hatte vor meinen eigentlichen Füßen dieses Naturufer, was ich vorhin schon mal erzählt hatte, dass das so ein bisschen dann geschützt war und nicht in der vollen Welle. Und dann hatte ich schon gesagt, es werden wahrscheinlich diese Bojen dann nicht mehr gehen, die uns da konstant Fisch gebracht haben. Aber da haben wir dann immer noch gute Chancen, im Naturufer Fisch zu fangen. Und genau so ist es passiert. Donnerstag auf Freitag. Donnerstag war ein, ja, kompletter Regentag, wo wir kein ja, also im Prinzip keine Stunde ohne eine große Regenpause waren. Es hat richtig geschüttet, immer mal so Niesel dazwischen, aber meistens richtig runtergehauen. Und es kam noch Fisch, 1,80 Meter Fisch, und der kam im Naturufer in diesen, ja, Hindernissen drin, unmittelbar am Ufer, und leider haben wir da einen Fisch dann noch im Holz verloren. Ja, und so war die erste Woche rum, und am Freitag, wo ich dann gesagt habe, okay, es ist finish, wir starten dann am Samstag, geht es dann weiter, weil ich da immer einen Tag Pause habe, weil auch die neuen Gäste kommen, beziehungsweise kamen da meine Freunde, wusste ich, das ist zu viel Wasser, da wird irgendwas passieren. Und so war es auch. Der ging dann schon Freitag, späten Nachmittag hoch. So, und da kam dann, es müssten so 2,50 Meter gewesen sein insgesamt, bis Samstag, in dem Bereich, vielleicht 2 Meter, wieder viel Dreck, viel Gras, aber das war es dann auch schon wieder, denn ab dem Samstag war das Wetter dann quasi durch und der Wasserstand war auch dann wieder durch. Oben ist er dann schon wieder gefallen in Cremona, wir hatten noch die steigende Periode und da war es für mich so ein Paradebeispiel wieder. Ich bin dann beim Hochfahren, habe ich viele Angler dann gesehen, die im Prinzip genau die Plätze beangelt haben, die ich in der Vorwoche zugemacht habe. Gerade dieses Naturufer war stark frequentiert, da waren viele Teams da, da wurde viel Guiding gemacht auf der Ecke. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe mir mindestens drei Bereiche aufgehoben, die zu dem Wasserstand auch noch cool sein müssten, die aber viel näher an meiner Ausgangsposition lagen. Und das habe ich mir angeguckt. Und dahingehend, das war auch wieder so ein Thema, das fand ich so interessant. Es waren ja viele Boote dann unterwegs. Und das war so ein Platz, da geht keiner hin. Ein ganz kleines, unscheinbares Stück Naturufer, was aber eine alte Rinne ist, die bei Normalwasserstand keine, ja, kein Wasser hat. Die wird oben und unten eigentlich, ebbt die aus auf eine riesen Sandbank. Und die meisten wissen gar nicht, dass es quasi hinter der Sandbank eine Vertiefung gibt, die als erstes dann vollläuft. Aber da kann es durchaus sein, ihr habt im hinteren Bereich 4 Meter, aber der Eingang zu diesem Bereich ist maximal einen halben Meter flach. Und das habe ich mir dann rausgesucht. Ich wusste dann ab einem gewissen Punkt, dass das gehen muss, weil ich unwahrscheinlich viele Futterfische in diesem überspülten Gras gefunden habe. Das Gras war zu jener Zeit so 30 Zentimeter flach. Und der Absatz vor dem Gras war halt 3,50 Meter, unmittelbar am Gras. Und da war ich mir fast sicher, dass das gehen musste. Also da hatte ich so ein gutes Gefühl. Das sind so Bereiche, erstens mal werden die ganz selten beangelt, weil die meisten da dran vorbeifahren, weil die nur die riesen Sandbank davor oder dahinter sehen und gar nicht wissen, dass es am Ufer mal 500 Meter alte Rinne gibt, wo es teilweise bis zu 5 Meter zum aktuellen Stand damals tiefer. Und das habe ich dann beangelt, beziehungsweise mir rausgesucht, alles auf Unterwasserposen gesetzt, weil ich wusste, am Samstag, spätestens Sonntagmorgen, haben wir einen Höchstwasserstand erreicht im Mittellauf und dann fällt er wieder. Und dann ist das genau der Punkt, wo solche Plätze mal gehen. Der ist dann irgendwann schnell wieder vorbei, aber ich musste das probieren, weil ich habe es mir lange angeguckt, hatte ein gutes Gefühl dabei. Ja, und das kann man auch abkürzen. Wir hatten gleich in der ersten Nacht mehrere Aktionen mit Fisch bis knapp 2,20. Und in der Nacht drauf einen übelst markanten Fisch mit knapp 2,40, der aber brutal alt war, schätze ich. Der hat einen Kopf gehabt wie ein 2,50 Meter Fisch, einen Riesenschädel, aber vom Körper her wahrscheinlich nicht viel schwerer wie 80 Kilo. Aber mega Drill hingelegt, war absolut top. Hat alles funktioniert. Wir hatten da mehrere Fische, mehrere gute Fische. Das waren definitiv die zwei absoluten Highlights auf solchen Plätzen. Und ich wusste es durch andere Teams, durch ja, Guidings, die auch zur selben Zeit unterwegs waren, was gefangen wurde und so weiter und so fort. Und das war alles überschaubar und es waren wieder genau diese 2 Tage, wo solche Plätze ging. Und wir wussten das und vom Montag auf Dienstag haben wir dann schon gesagt, alles egal, was jetzt noch kommt, wir bleiben sitzen. Aber die Grasnarbe war an den Abend quasi schon trocken, wo ich die Ruten neu gesetzt habe. Und da war es auch dann nicht verwunderlich, dass wir in der dritten Nacht auf diesem Spot gar nichts gefangen hatten. Dann haben wir natürlich einen neuen Platz gesucht. Was suche ich mir dann? Strukturen, tiefes Wasser mit Strukturen, am besten auch ein bisschen strömungsberuhigt, gibt es dort mehrere gute Bereiche. Aber ich habe mir das halt aus zweierlei Punkten rausgesucht. Einmal, weil das Wasser noch gefallen war oder am Fallen war, aber am Dienstag bereits wieder extrem schlecht Wetter angekündigt war, bis Donnerstagmorgen. Und auch hier hielt der Wetterbericht wieder recht. Es kam unwahrscheinlich viel Regen zusammen. Wir konnten in dieser Phase Fisch verbuchen. Nichts wirklich Großes. Viele Katzenwels dabei, gerade in den Strukturen mit tieferem Wasser. Also ich habe dann Ruten abgelegt bis auf 8 Meter. Da kamen, ich glaube, 4 oder 5 große Katzenwels. Ich glaube, 4, die sich die Forellen da ja zu schaffen gemacht haben. Wir konnten noch Wels verbuchen, aber das war nicht mehr wirklich gut. Aber das war natürlich auch dem Wetter geschuldet. Und am Donnerstag ging es im Prinzip dann schon wieder die Hiobsbotschaft, jetzt kommt richtig Wasser. Fluss war wieder auf Normalwasserstand zurück und jetzt standen erstmal 4 Meter an. Ich habe gesagt, okay, wir bleiben erstmal bis Freitag auf diesem Spot sitzen und dann wird entschieden. Und so habe ich es auch gemacht. Zum Glück habe ich mich nicht verspekuliert. Es ging genau auf bei uns mit der Höhe, aber wir konnten in dieser Nacht kein Wels verbuchen. Wir hatten einen Philbiss, wir hatten Katzenwels, aber kein Wels. Das war mir aber ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, weil ich wusste, erstens mal, meine Freunde bleiben immer 2 Wochen, dass noch eine sehr gute Phase kommt, wenn der Fluss oben ist und dass es erst wieder interessant wird, wenn das Schlechtwetter durch war. Und das war an dem Freitag der Fall. Und ich habe wirklich einen coolen Bereich gehabt, der auch in unmittelbarer Nähe zu dem Spot lag, wo wir im Prinzip die Schlechtwetterfront ausgesessen hatten. Und dann sind wir gemoved. Bei geilstem Wetter haben die Ruten ausgelegt. Ja, alles Topwater, weil ich dann halt wusste, dass die Fische, das Wasser war schon wieder kaffeebraun und dann ging Hochwasserangeln los, eigentlich vom Feinsten. Dann hat alles gepasst, das Wasser hat gepasst, wir hatten zu der Zeit 16 Grad Wassertemperatur, 4 Meter steigendes Wasser, richtig braun, viel Dreck und ich hatte so eine überspülte Wiese zugemacht, beziehungsweise auch eine überspülte, ja, Insel, wo ich schön ranspannen konnte, wo ich ein bisschen Hochwasserschutz hatte, noch, und habe alle Ruten festgebunden, also wirklich mit festen Auslegern, weil da brutal viel Holz unter Wasser auch war. Ja, und das ging wirklich Schlag auf Schlag, alles coole Fische, aber nichts wirklich Dickes. Muss man auch dazu sagen, da kam nicht wirklich ein richtiger Big One. Das ist immer Jammern auf höchstem Niveau. Wir hatten Fische der 1,80 Meter, 1,90 Meter Klasse. Wir haben keinen davon gemessen, weil uns das selber nicht interessiert, ob der Fisch jetzt 1,86, 1,94, 2,2 oder so groß ist. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen blöd, aber meine Freunde zum Beispiel waren Mitte der 80er schon in Russland unterwegs, sind seit vielen Jahrzehnten auf Wels unterwegs und wir haken auch ganz viele Fische einfach am Boot ab, wo wir sagen, mega geiler Fisch, 1,80 Meter, 1,90 Meter, wie gesagt, vielleicht so um die 2 plus. Aber für uns alles cool, aber wir brauchen nicht von jedem Fisch ein Bild. Und das ist auch immer wieder so ein Punkt, der mir sehr häufig bei vielen gestandenen Anglern dann fehlt, wo ich dann schon sehe, dass für jede Social Media Scheiße irgendein Fisch da durchgeprügelt werden muss. Hauptsache, ich habe einen, um zu beweisen, wie toll ich bin. Und wenn ihr aber viel unterwegs seid, irgendwann ebbt das eben aus. Man braucht nicht dann von jedem Fisch, weil, das ist ganz wichtig, wir müssen uns nicht vor anderen beweisen. Und das kann ich nur jedem von euch auch wünschen, dass ihr irgendwann mal diesen Stein der Weisen in dahingehend gefunden habt, dass sich die Erde auch so weiter dreht, egal was ihr da erstmal gefangen habt. Und dass es wichtig ist, dass ihr für euch erstmal diesen Punkt dann findet, bei der Fischerei zufrieden zu sein. Denn wenn ihr euch natürlich mit jedem Fisch vergleicht und nur durch Social Media scrollt, ist immer wieder das Problem, habe ich euch schon tausendmal gesagt, ihr seht das, was ihr sehen sollt. Und das müsst ihr euch immer wieder vor Augen halten. Es wird kaum kommuniziert, was wirklich gefangen wird, wie viele Teams draußen sind, wie viele Ruten da gesetzt werden. Es wird nicht kommuniziert. So, das muss nicht. Es gibt da kein richtig und falsch. Das ist auch immer wieder wichtig. Ich kreide das keinen an, der Gäste braucht, der seine Boote vermieten will, wie auch immer. Das kann jeder handhaben, wie er möchte. Ich mache es nicht. Viele, die mir folgen, wissen, wie ich arbeite. Ich arbeite auch wirklich die Sachen auf, wenn ich am Wasser bin, und mache nicht alle Woche 3 Posts, nur damit ich oben gerankt werde, damit der Algorithmus mich teilt, wie auch immer. Das ist mir auf Deutsch gesagt mittlerweile scheißegal. Dieses ganze Drum und Dran, das ist alles, ja, wie gesagt, davon kann man sich, ja, wer das unbedingt braucht, der soll das machen, aber ich brauche das für mich nicht. Und deswegen angle ich auch sehr gern mit meinen Freunden da zusammen, die mich einmal da im Jahr immer für 2 Wochen besuchen. Und wir wussten es eben, dass das Wasser passt, aber wir konnten dieses 5 Meter Hochwasser im Prinzip nicht wirklich nutzen, um einen sehr großen Fisch zu fangen. Ich wusste, dass die Bedingungen jetzt eigentlich gut waren, und wir mussten dann, das war auch so ein geiles Ding dann, wir haben die erste Nacht diese überflutete Insel zugemacht, haben da geile Fisch gefangen und sind sitzen geblieben. Ich war dann tagsüber noch im Camp, das geilste Wetter, also wirklich oberkörperfrei, steigendes Wasser, es war mega, war einfach nur geil. Und ich habe gesagt, wir bleiben sitzen, da kommt auf jeden Fall konstant noch Fisch. Wir nehmen tagsüber die Ruten fort und ballern späten Nachmittag wieder die Ruten, weil jetzt Wasser noch gestiegen ist, Ausleger, neue Strömung anpassen und so weiter. Ja, und 17 Uhr haben wir gegessen, und da war sich keiner mehr sicher, ob das überhaupt noch reicht mit dem Hochwasserschutz, denn die dicke Bertha stand schon genau am Rutenhalter, und unser Hauptproblem war, dass das Wasser von hinten kam, weil diese Wiese langsam vollgelaufen ist und stand schon direkt am Zelt, und wir hatten noch einen Uferstreifen von 3, 4, 5 Meter Breite vielleicht, der trocken war und eine Höhe maximal noch von 50 Zentimeter hatten. Dank der vielen Wasserstands-Apps wissen wir natürlich, was noch passiert in Gebieten, die weiter flussauf liegen von uns. Das Problem ist halt immer nur, dass wir viele Sachen eben auch nicht sehen, und das sind Zuläufe. Wie viel bringt der Mincio? Sind da die Schleusen offen? Der Seger, der Adda und. Und es kann durchaus sein, dass im Cremona das Wasser fällt am Po. Mittellauf ist ja das die Grenze, die die Grenze darstellt zum Po-Oberlauf. Und da ist er schleusenreguliert, aber wir können nicht sehen, wie viel Wasser bringt die Zuläufe. Und das kann durchaus passieren, dass am Oberlauf noch oder schon fällt, aber bei uns noch richtig steigt und viel mehr steigt wie am Oberlauf, weil da erst diese ganzen Zuläufe kommen. Und das war halt auch wieder so ein Punkt, wo wir uns alle unsicher waren. Und vom Messen her, ich messe das dann ja immer mit einem Stock, mit einem Bandstick, stelle ich mir an die Wasserkante, und ich wusste, der Fluss steigt 3 Zentimeter zu dem damaligen Zeitpunkt, also zwischen 17 und 18 Uhr waren es 3 Zentimeter, und das war für mich hochgerechnet 10 Stunden 30 Zentimeter, 20 Stunden 60 Zentimeter, es reicht wahrscheinlich nicht. Und da haben wir dann gesagt, 18 Uhr, okay, Plan B, wir packen alles zusammen und moven noch. Und das kann man dann natürlich dann nur machen, wenn man sich auskennt. Denn ich wusste schon, weil ich den Tag im Camp war, nutze ich diese Zeit und blase dann nicht wie ein Blöder hin und her, sondern gucke mir schon wieder 2 Bereiche an. Erstens mal, wo ich sitzen kann, wenn der Fluss noch einen Meter, 1,50 Meter weiter steigt, und wo ich gute Optionen habe, um da noch Fisch zu fangen. Und so war es dann eben, ja, mega mit so Leuten. Erstens mal wenig an Tackle. Das ist schon mal das allererste. In der ersten Woche war ich wieder so ein, ich sag dazu immer, Flüchtlingsdampfer, der fast untergeht. Also es ist brutal, was Leute mit am Wasser dabei haben. Wirklich. Und werden dadurch unflexibel. Das fängt an mit Riesendoms, mit allen möglichen Scheiß. Am besten ist 3 Taschen. Eine Tasche für Klamotten, eine Tasche fürs Essen und eine Tasche für alles andere. So. Das ist alles. Dann habe ich eine Liege, einen Schlafsack. So, und das war's. Und mein Schirm, wo ich drunter schlafe. So, und alles andere ist wirklich Luxus. Wer das braucht, ja. Aber wer wirklich diese Uferplatzangeln noch macht, die wenigsten machen das ja noch, der sollte sich wirklich darüber im Klaren sein, dass ein das auch wirklich langsam macht. Es ist dann schon ein Unterschied, ob ich abends um 18 Uhr einen Zweimann-Dom zusammenpacken muss mit Zeltplane, also mit Bodenplane, mit Winterskin, mit einer Tasche für Strom, eine Tasche für einen Winteranzug, eine Tasche für, was weiß ich, allen mögliches Zeug. Das ist immer wieder, das fällt mir ganz sehr auf, dass viele Leute, die gar nicht so oft draußen sind, brutal viel Zeug mit ans Wasser schleppen, was man gar nicht so häufig in der Anwendung hat. Ja, und wir haben dann diesen Platz bezogen, waren 18 Uhr mit der Entscheidung fertig, dass wir gesagt haben, wir packen ein und wir waren um 20 Uhr fertig mit Moven und mit Ruten setzen und konnten uns hinsetzen. 20 Uhr. Und davon sind wir noch eine halbe Stunde Boot gefahren. Und ihr seht dahingehend immer wieder, wie schnell sowas auch gehen kann, wenn das sortiert, optimiert ist. Und der Plan war ganz einfach. Meine drei Jungs bauen auf, machen den Platz etwas frei, weil das halt alles Hecken waren. Ich setze in der Zeit die Ruten. Und so war es halt wirklich überhaupt kein Problem, 18 Uhr alles einzupacken, ins Boot zu werfen. Ja, dann sind wir gemoved, wie gesagt, eine halbe Stunde noch gefahren, weil ich dann immer das Köderfischbecken und so am Boot hinterherziehe. Ich habe keinen Köderfischkessel oder so im Boot. Ich ziehe das alles und voll geladen komme ich eh nicht ins Leiden. Ich habe dann Tackle drin für vier Mann und habe dann alles auf der dicken Bretter. Einer fährt Schlauchboot, ich ziehe die Köderfisch in der großen Tonne seitlich am Boot mit. Da passiert denen nichts. Ja, braucht da keine Sauerstoffpumpe. Und so kann ich am besten arbeiten. Und das war halt wieder so ein geiles Ding, wo ich zufrieden war. Wir waren um 20 Uhr fertig und ich glaube, um 12 hat man ersten Fisch. Ja, es war Hochwasserangeln vom Feinsten, kamen wirklich die meisten Fische dann in der zweiten Nachthälfte. Gerade morgens ging Schlag auf Schlag und da war auch gleich leider ein Filbiss dabei, der mich schon wieder heftig geärgert hat. So ganz langsam nach vorne hing nicht der Fisch, Forelle unversehrt. Auch das passiert, man kann nun mal nicht alle fangen. Das ist immer wieder, auch wenn man denkt, man hat viel optimiert, aber das wird auch immer sehr häufig ein Angeldruck wahrscheinlich geschuldet sein. Das wissen wir nicht so 100%. Und auch dahingehend hatte ich eine Umfrage gemacht, weil ich habe in dieser Phase, auch in der Tourwoche schon davor, wo wir dieses schnell fallende Wasser hatten, immer so das Gefühl, dass ich mehr Bisse bekomme auf ein dünneres Vorfach. Und das ist so ein Punkt, wo man zurzeit oder ich seit vielen Jahren eigentlich schon wieder dran bin, zu probieren, zu experimentieren. Denn es ist gar nicht so einfach, das immer auf irgendwelche Sachen abzuwälzen, wie eine Farbe, eine U-Posengröße und so weiter. Aber ich habe schon die ganze Zeit immer das Gefühl, dass ich viel besser fange, wenn ich feiner fische. Das fängt bei Hakengrößen an, bei den Schläuchen. Das fängt mit Schläuchen, geht das natürlich auch weiter mit Vorfachstärken und mittlerweile fische ich das 0,98, habe ich da viel experimentiert, habe da wirklich keinen Fisch abgerissen, um das gleich mal hier zu sagen, aber bei der Hochwassersession dann bin ich wieder hoch auf 1,05. Ganz einfach, weil der Drill ist dann mal was ganz anderes, wie auf so einer flachen Sandbank, wie da, wo wir angefangen haben, oder ich sag mal solche Sandabrisse. Und ich behalte das dann immer erstmal für mich. Ich probiere das, die Ruten so, die Ruten so. Und das fällt mir dann irgendwann auf, wenn ich drei Bojen setze, habe ein weiches Vorfach, also ein dünneres. Es ist ja dasselbe Vorfach, aber es ist etwas dünner. Das kann immer Zufall sein. Ich will das nie sagen, dass es daran liegt, aber ich hatte irgendwie wieder das Gefühl, alle Topfische, auch die Fische über 100 Kilo, kamen erstmal auf das Weiche. Problem daran ist, dass wir eigentlich immer das Vorfach ist danach am Arsch. Wirklich. Also je nachdem, wie der das hat. Und deswegen war ich mir nie sicher, was ist wirklich im Hochwasser, wenn der das so heftig zwischen die Zähne hat, zerlegt er mir das nach einem langen Drill. Und da ich da mir nicht sicher war und da ich wusste, dass der Druck dann ein anderer ist, allein schon durch die erhöhte Strömungsgeschwindigkeit, die größeren Gewässertiefen, habe ich dann auch alles wieder etwas hochgenommen. Und dieser Filbiss war dann wieder so ein Thema, wo ich dann dachte, ah, hätte ich da jetzt mal ein dünneres Vorfach gehabt, hätte ich den bekommen, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu. Ich weiß es nicht. Ist viel Spekulation dabei, aber ich will ja auch den Podcast immer nutzen, um euch Anregungen mit auf den Weg zu geben. Nicht die alleinige Wahrheit hier für mich, ja, zu deklarieren, das will ich auf keinen Fall. Ich will immer alles in Frage stellen, gerade was ich selber mache. Aber das ist mir wieder aufgefallen, weil ich da viel experimentiert habe, wieder, dass diese dünneren Vorfachmaterialien mir mehr Fisch gebracht haben. Gerade bei viel Angeldruck kam mir das so vor. Und das wirklich bei 6-2. Was heißt das? Also 4-2 ist es ja im Endeffekt, wenn ich halt 6 Ruten auslege und fische zweimal weich, ohne das groß an die Glocke zu hängen. Ich probiere das, dann kommt ein Fisch. Ich weiß, welche Ruten mit welchem Vorfach. Ich sage das den Leuten aber nicht. Ich probiere das, und weil das kann natürlich dann auch immer nach hinten losgehen. Aber bis jetzt hat es mich erstmal so weit überzeugt. Das habe ich schon im Juni gemacht. Auch da hatte ich meine Aha-Erlebnisse. Alles zusammen arbeite ich jetzt gerade aktuell an einem neuen Vortrag, der dann schon bald kommt auf der Wallermesse in Passau. Ja, wo man solche Themen sprechen kann, weil das halt eine Messe ist, eine Spezialmesse, hauptsächlich für Welsangler, Raubfischangler. Da kann ich ganz anders damit umgehen. Und ich habe das auch wieder genutzt in den Social Medias, um dann eine Umfrage zu machen. Was haltet ihr davon? Und da waren viele Leute dabei, die geschrieben haben: Gründer, das ist der größte Blödsinn. Finde ich immer wieder interessant. Kann sein, absolut. Es kann der größte Blödsinn sein, alles, was ich erzähle. Wie gesagt, ich will nicht mir das Recht auf die Stirn schreiben, dass ich das Recht habe, euch dazu belehren. Ich kann nur immer wieder dazu sagen und zeige euch das dann anhand von Zahlen. Und das ist halt immer wieder das. Und wir hatten dieses Thema schon mehr wie einmal mit Farben. Da war das genauso am Anfang. Das ist totaler Blödsinn und Quatsch. Ja, es gibt aber viele Phasen, wo eben eine grüne, weiße U-Pose mehr Bisse bringt wie eine schwarze. Jeder, der das anders sieht, kann das gerne weiterhin nur mit Schwarz angeln. Der wird sich halt nie weiterentwickeln. Und wie gesagt, ich will da auch gar nicht mit jemandem diskutieren. Das bringt mir nichts. Dafür habe ich auch keine Nerven. Ich denke da halt immer, das ist so ähnlich wie mit einer Taube Schach spielen. Ihr kennt, glaube ich, dieses Beispiel. Egal wie gut ihr dann seid, es ist dann immer so, die Taube fliegt auf und scheißt euch noch aufs Brett. Das ist halt mein Herangehen da dran. Und wie gesagt, dieses Thema wird mein neuer Vortrag sein. Angeldruck, auch Glück beim Angeln. Und dann war es halt so, dass wir zwei gute Fehlbisse auf diesen Spot eben nicht verwandeln konnten. Konnten jede Nacht mehrere Fische fangen, teilweise 6 Fische, auch mal nur 2, aber es kam konstant Fisch, kam auch noch gute Fisch, so 1,80 Meter, 1,90 Meter Kategorie, aber nichts wirklich Dickes. So, und das war dann bis Dienstag, und Dienstag ging im Prinzip der Fluss oder ab Mittwoch dann wieder Step für Step nach unten. Und da wir eigentlich jeder einen dicke Fisch hatte, coole Zeit am Wasser hatten und wieder wussten, am Donnerstag bzw. Freitag ist Regen, 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 ganz Norditalien, kam viel Wasser zusammen, haben wir gesagt, wir hören Donnerstag auf und chillen. Wir haben das genutzt und haben Party gemacht, haben gegrillt, haben da wirklich mal, ja, die 2 Wochen, die wir zusammen da unterwegs waren, Revue passieren lassen. Es war ein cooler Abschluss und es hat einfach nur gepasst. Und meine neuen Jungs, wo die kamen, war im Prinzip die Schlechtwetterfront noch voll am Gange und da kam richtig Wasser zusammen. In der Zeit kam der Fluss schon wieder heftig. Ja, und ihr merkt auch da, für die meisten, die da jetzt schon wieder durcheinander kommen, das war nur ein Auszug aus 4 Wochen. Und das ist bei jetzt der Start in die 4. Woche, und da war er erst wieder heftig am Fallen in der mittleren Wochenhälfte von der 3. Woche, und Anfang der 4. Woche kam wieder brutal Wasser. Und das Problem war, es wusste keiner, wie viel da überhaupt zusammenkommt. So, und da ich meine Stammfreunde hatte, Stammgäste, die gesagt haben: Benny, du kennst uns, das tun wir uns auf keinen Fall an. Wir haben im Durchschnitt 40 bis 60 Liter Regen, Wind mit 30 km/h. Wir gehen frühestens Sonntag raus, wenn das durch ist. Habe ich mit Stefan gesagt: Okay, wir nutzen das, wir gehen raus, wir testen was an. Und da war ich mir wirklich auch wieder so ein Thema nie sicher, ob das passt, denn wir waren schon am Aufbauen, aber da habe ich dann zum Stefan gesagt: Ganz kurz, stopp, lass uns nochmal alles checken. Und das habe ich dann auch getan. Und da waren wir dann bei der Stunde bei 8 cm steigendem Wasser. Und wir waren mittags auf dem Fluss. Und das hieß ja, über 80 cm in 10 Stunden, so, und 1,5 Meter in 20 Stunden. Und da habe ich gesagt, das reicht nicht für diesen Spot, den wir uns erst ausgesucht hatten. Alles wieder einpacken. Im Starkregen sind wir dann ja viele Bereiche abgefahren, die ich natürlich kenne. Aber wo ich immer zwei so Punkte im Hinterkopf habe. Einmal, wo gehen die Futterfische hin? Und natürlich B, wo kann ich dann überhaupt noch sitzen mit Gästen und wo habe ich diesen Schutz? Und das war gar nicht so einfach, da was zu finden. Erst in so einem alten Graben, den ich sehr gut kenne, habe ich da was gefunden, wo ich dann wusste, das geht jetzt. Da war ich mir relativ sicher, dass das funktioniert. Ich war mir nur nicht sicher, ob die großen Fische durch diesen Graben noch kommen. Warum war ich mir da nicht sicher? Weil der im Laufe der Zeit verlandet bzw. zugewachsen ist. Und da gibt es tiefe Bereiche. Also wir hatten unmittelbar am Boot von der dicken Bertha am Heck fast 10 Meter Wassertiefe. Also wirklich krank. Das war wie so ein Becken. Und keine 3 Kilometer weiter flussauf war dann der Pappelwald zugewachsen, wo ich mit dem Boot nicht mehr durchgekommen bin. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob die großen Fische, dass da Fische sind, das wusste ich. Dass wir da fangen werden, war ich mir auch relativ sicher. Aber ich war mir nicht sicher, ob das für große Fische gut ist. Und die erste Nacht können wir kurz zusammenfassen. Wir hatten 4 Fische, alles coole Fische. Ich glaube, der kleinste 1,60 Meter bis 2 Meter. War alles top und das im Starkregen. Wirklich, da hat es geschüttet wie Sau. Den Spot, den wir beangelt haben, konnten wir nicht weiter befischen, weil das Wasser weiterkam und ging insgesamt auf ziemlich genau 7,30 Meter. Und dann hatte ich halt in diesem Graben noch die Möglichkeit, noch mal ein Stück hoch zu rutschen und so ein Becken zuzumachen, wo ich halt dann schon ein besseres Gefühl hatte durch die Vornacht mit Stefan, wo wir in der Schlechtwetterfront schon gut gefangen haben. Wusste ich dann, okay, das ist, glaube ich, auch gut für große Fische. Denn da hatte ich dann schon ja so anmoderiert, das war auch wieder so ein geiles Ding. Ich habe Stories gemacht auf Instagram und die meisten interagieren nicht. Die nutzen das ja nur, um Infos rauszuziehen, das ist auch gut. Aber ich habe an dem Tag gesagt, das wird wahrscheinlich das produktivste Wasser sein, was wir haben werden, wo es drauf ankommt, da zu sein, also richtig zu entscheiden, richtig zu pokern. Das hatte ich schon so im Gefühl. Und das Zweite ist, ich hatte im Gefühl, hoffentlich kommt das nicht zu hoch, dass die den Fluss sperren. Das hatte ich selber 2-mal im Jahr, also in den ganzen Jahren, wo ich am Po unterwegs bin, dass ab einer gewissen Höhe ich vom Fluss runter musste, hatte ich 2-mal selber. Aber ich hatte schon mehr wie einmal dann, wo der Fluss gesperrt ist, zum Boot fahren. Und das habe ich gesagt, und was ist natürlich passiert? Dann rufen irgendwelche Leute irgendwo anders an und sagen, der Gründer sagt, die sperren die Schifffahrt. Nein, das ist natürlich, das ist immer wieder mein Raubproblem. Ich weiß nicht, wie das die Leute dann, oder die legen einen Wörter im Mund, die man nie gesagt hat. Ich hatte auf jeden Fall die Befürchtung, dass wir auf eine gewisse Höhe gehen, dass die das einstellen können. Und dann ist das Bootsfahren untersagt. Ja, aber was heißt das? Und das ist halt typisch Italien und wir haben das bekommen. Ich habe quasi ab Montag festgesessen, denn die Schifffahrt war untersagt. Ich war ein paar Kilometer weg vom Camp und man fällt dann natürlich auch auf. Warum fällt man auf? Weil der Fluss an den ersten Damm steht, der befahrbar ist. Und wer da halt fährt, der wird gesehen, das ist nun mal so. Und dann war es halt wieder so, dass keiner darüber berichtet. Es ist verboten, Boot zu fahren. Alle Camps haben Boote draußen. Absoluter Wahnsinn. Ich hatte 2-mal auch die Polizei da, weil dort ein Damm gebrochen war. Da ist das Wasser dann in den Ort gelaufen. Es war soweit entspannt, muss man noch dazu sagen. Aber das ist auch wieder, was ich am Eingang schon mal hatte, immer so auf Messerschneide. Und das ist halt Italien. Und ich weiß nicht, wie lange wirklich sowas gut geht. Ich habe gesagt, natürlich, klar, wir fahren nicht ins Camp, denn das Camp war weg, muss man auch dazu sagen. Also wir hatten ca. 50 cm Wasser im Casa Siluro, also am Po Mittellauf, aber auch andere Camps hatten wirklich nasse Füße bekommen. Ja, und die Teams, die draußen waren, haben alle gut gefangen, also fast alle, zumindest mit denen ich so Infos hatte. Aber es gab auch Teams, die falsch spekuliert haben, die sich Bereiche rausgesucht waren, hatten, die im Prinzip die Fische nicht einpassen. Und dazu habe ich euch schon mehr wie einen Podcast gemacht, auch Videos. Hört da bitte nochmal rein, für diejenigen, die da mehr angeltechnische Infos haben wollen. Aber hier hat man das wieder sehr schön gesehen. Es waren Teams draußen, die das wirklich falsch dann angeangelt haben, die Fisch gekriegt haben. Aber die Bereiche, die dann wirklich gut waren für Dicke, Ja, waren immer Bereiche, wo die Fische auch ein Stück weit eingepasst sind in so alte Gräben, Gras und so weiter dann ziehen und auch einen Übergang meistens zu tiefem Wasser dann hatten. Und bei uns war das wirklich der Wahnsinn. Ich habe das seit langem nicht mehr so heftig gehabt. Der Sonntag auf Montag war schon sensationell mit eigentlich einem Trippelbiss. Also wirklich ganz kurios, dadurch, dass ich fest geangelt habe, also feste Ausleger, wo der Fisch über den Ausleger erstmal ein Stück weit gedrillt wird, gehalten wird, war es dann so, dass ein Biss kam, dadurch, dass der Stefan aber in der Vornacht schon vier Fische hatte und der Peter und der andere Stefan jetzt mit waren, war klar, dass die erstmal drillen. Und im Hingehen zu der Rute kommt der andere voll ein Schlag und reißt den ganzen Ausleger quasi mit Ast ab. Dadurch hat der Peter quasi den anderen Fisch genommen, wo der andere Stefan dran gewesen wäre, um ihn rausfahren, hat dann aber die andere Rute auch noch geklingelt und es war komplett Katastrophe. Und die Drills waren der absolute Wahnsinn. Wirklich also krank, was die Fische, natürlich tiefes Wasser, Strömung. Wir hatten in diesem Becken so 12 Meter. Strömungsgeschwindigkeit, boah, 6 km/h, richtig Druck. Und da muss man dann natürlich auch mal anders drillen, denn keine, tja, 800, 900 Meter flussabwärts, wo wir gesessen waren, war der Pappelwald komplett überflutet, wo im Prinzip dieses Becken flacher wurde, ausgelaufen ist. Und da musste man den Fischen einmal richtig einschenken. Und das waren schon Drills auf Biegen und Brechen. Auch hierzu, ich habe ganz viel dazu mit der Kamera begleitet. Ich hoffe, dass der Film ja wirklich das so ein bisschen rüberbringt, was da passiert ist, weil das selten ist. Ich habe dann Peter sein, ja, 80 Kilo Fisch plus minus eingeladen ans Boot zurück. Da stand der andere Stefan voll mit einer laufenden Bremse, den Fisch ans Seil rausgefahren, den anderen gedrillt, heftiger Drill. Dann der andere Stefan wieder ans Ufer gekommen, auch wieder gedrillt, ein Fisch der 100 Kilo Klasse. Also es war absolut krank und so ging das eigentlich durch. Wir sind auch nicht dazu gekommen, Ruten nachzusetzen. Es wurde fast alles kassiert, außer, und das fand ich ganz interessant, zwei Ruten gar nicht. Sechs Ruten gesetzt, vier Ruten, und davon ging eine am besten. Gerade für die großen Fisch war eine Rute prädestiniert. Und deswegen haben wir gesagt, weil das eigentlich am Montag schon gegessen war, ich weiß nicht mehr, wie viel da zusammenkam, sieben Fisch oder so. Fast nur dicke, dass wir die Rute, wo halt die ganzen oder vermehrt die großen kamen, nachsetzen und die anderen schon wegnehmen, damit wir Köder sparen, weil, wie gesagt, der Fluss war gesperrt. Es durfte offiziell keiner mehr Boot fahren. Wir sind dann halt die Schlauchboote, die Montagen abgefahren, mussten alles nach wie vor noch umbauen, sprich ein Stück nach oben rücken und es ging wirklich genau auf. Und das ist auch mal selten, dass ich in 4 Wochen mich kaum verspekuliert hatte. Alles, was so passiert ist, war vorhersehbar. Einmal, dass die Bisse ausbleiben, dass Bisse kommen, auf welche Rute, auf welche Tiefe, auf welche U-Pose, auf welche Vorfachstärken, reicht der Platz in der Höhe her, reicht er nicht und so weiter. Und das ist auch mal selten und das ist auch ein Stück weit immer ein bisschen Glück dabei. Auch ganz wichtig. Ich kann mir nicht aussuchen, erstens mal, ob der Fisch dann 2,30 oder 2,50 ist. Das ist mir auch da wieder aufgefallen. Wir könnten wirklich 2,20, 2,30, 2,40, 2,50 in der Reihenfolge auch fangen. Dann noch ein 2,20 oder so hinterher oder ein 2er. Viele Fische mit 1,80 m, 1,60 m, das war extrem auffällig und unterm Strich standen dann 23 Angeltage, 55 Fische im Fangbuch und 8 Fische, die ich nur abgemacht habe. Das heißt, ich bin hingefahren mit dem Köder, habe den Wels ausgehangen und habe einen neuen Köder drauf gemacht und habe weiter geangelt. Also es war wirklich Schlagzahl und es waren ziemlich genau 2 Nächte dabei, wo gar nichts kam. Das war die erste Nacht und mit dem Harry, wo wir gesagt haben an dieser Grasnarbe, wir bleiben sitzen, wo die dann leer gelaufen war, wo wir aber schon wussten, das wird wahrscheinlich nichts und das war unsere zweite Nacht, wo wir keinen Biss hatten. Ansonsten 23 Tage draußen und davon, wie gesagt, 21 Tage Fisch und insgesamt 63 Fisch. Das war wirklich der Wahnsinn und das muss man auch mal sacken lassen. Dafür angelt jeder. Die Bedingungen haben gepasst, aber auch schon davor war es halt so, die richtigen Entscheidungen getroffen. Und das ist selten, dass das gerade, wenn man sehr so lange draußen ist, so hinhaut. Weil meistens ist es dann so, dass man sich verspekuliert. Ah, das Wasser fällt oder das Wasser kommt. Ich gehe jetzt schon weg. Ich gehe dorthin. Ich mache dies, ich mache das. Und diesmal mache ich es aber anders. Ich bleibe sitzen. Und das ist auch wieder so ein Thema. Dieses Spothopping haben wir auch schon mehr wie einmal selber besprochen. Was ich dann besser finde, und mittlerweile war es halt so, es waren 9 Angelplätze in 23 Tagen, also relativ wenig. Und auch dahingehend, ich habe ja einmal das Team getrennt, dieser Platz zähle ich natürlich dann auch dazu. Und 9 Angelplätze ist jetzt nicht wirklich viel, und davon waren aber Bereiche dabei, wie diesen einen, wo ich am quasi nur eine Nacht gefischt habe, weil wir dann gemerkt haben, das Wasser wird wahrscheinlich zu hoch steigen. Der war dann natürlich auch mit in der Berechnung drinne. Und von daher war ich mehr wie zufrieden. Die Tour hat wieder sehr gut getan, auch nach diesem Verlust vom Mac. Hat mich das wieder mal ein Stück weit gefreut, dass es mal so laufen kann. War natürlich nicht geplant. Es ist alles mit dem blauen Auge ausgegangen, auch mit diesem Verbot, dass man da kein Boot mehr fahren kann bis Donnerstag. Wir haben dann auch gesagt, wir hauen früher ab, weil der Käse war gegessen, wir haben Fisch gefangen, fantastisch. Wasser ist dann schon am Ablaufen gewesen und so weiter. Also für uns war das definitiv optimal. Alles gelaufen, die richtige Entscheidung da getroffen, haben super Fisch gefangen. Und das ist auch mal selten. Und deswegen immer wieder dieser Appell an alle: Wie verhaltet ihr euch am Wasser? Wie geht ihr mit anderen Anglern um? Auch so ein Respektthema. Ich glaube, dazu werde ich auch mal was machen. Und natürlich auch diese Punkte dann mit diesen feiner Fischen. Bei diesen Hochwasserangeln jetzt, bei den krassen, alles auf Standard gefischt, muss man auch dazu sagen. Denn der Vorteil war natürlich, dass die Fische drauf waren. Also die haben teilweise, die Forellen waren komplett weg im Schlund. Auch so ein Thema Catcare, da haben mich Leute angeschrieben, wie kriegst du da die Haken raus? Einfach mit der Hand, keine Zange. Die meisten Haken löse ich immer mit der Hand, da habe ich viel mehr Gefühl. Und wenn die Haken weg sind im Schlund, taste ich mich ganz gefühlvoll runter am Vorfach entlang, bis ich den Einzelhaken merke, umschließe den im Prinzip mit meiner Hand, mache eine Faust, drücke den leicht nach innen, um den dann quasi von dem Magensack kurz rauszulösen und ziehe den dann mit der geschlossenen Faust zurück. Geht wunderbar, und gerade wenn die Fische ab 1,50 ist das überhaupt kein Problem, kleine ist ein Problem, da reinzukommen. Aber auch so ein Thema, das ist alles wichtig, und deswegen nutze ich auch diese Podcast-Formate. Wenn ihr Themen habt, Anregung, Kritik, wie immer, schreibt mir am besten direkt über Instagram, das ist der direkteste Weg, oder auch eine E-Mail an Zackfishing, auch das wird an mich weitergeleitet. Ansonsten sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, und wir hören uns im nächsten Podcast. Euer Benny, bis dahin, ciao.